So, meine lieben Geschwister, das Thema habe ich überschrieben in des Töpfers Hause. Seitdem der Herr mich vor 67 Jahren auf den Weg des Glaubens gestellt hat, habe ich zu diesem Text und zu diesem Thema eine einzige Predigt gehört. Und die war von einem Pastor der Methodistenkirche im Erzgebirge. Sozialismus. Als ich ihn dann mit meinem Trabi nach Aue fuhr, diesen Pappkarton in vier Räten, den habe ich aber ganz leise gemacht. Ich habe viele Kilo Watte verklebt im Motorraum, in der Auspuffanlage, einen neuen Himmel eingezogen, dass Leute, die dann mitfuhren, meinten, sie säßen in einem XL 190er Mercedes. Man konnte sich unterhalten. Ich hatte sogar auf der Hutanlage eine Stereoanlage, und zwar ein Uherb-Tonbandgerät mit Kugelboxen. Ein perfektes Konzert, ein perfektes Klangbild wie in einem Konzertsaal. Jedenfalls frug ich dann den lieben Pastor, wie oft er wohl diesen Text zur Predigt hatte. Da sagte er, das kann ich Ihnen sofort sagen. 1932 in Plauen und jetzt 1980 in Dorf Chemnitz. Da habe ich gefragt, aber sagen Sie mal, wieso bei einem solchen wichtigen Thema? Die Antwort war, die Gemeinden sind innerlich nicht reif, dass sie ein solches Thema verstehen können. Oh. Wisst ihr, da sind wir ja ganz anderer Auffassung. Wenn wir warten wollten, bis Gemeinden reif sind, da würden wir alle miteinander absterben. Und in der Tat war es so. Nach 10 Wochen war er tot. Ja. Wollen wir so lange warten, frage ich nochmal. Es ist ja ein Verrat an der Gemeinde Jesu Christi und zugleich lebensgefährlich, wenn der Verkündiger aus eitler Rücksichtnahme sich immer nur an der Hörerschaft anpasst. Wie viel Schuld gibt es da am Blute der Brüder wegen Diplomatie und einem falschen Lehrverständnis? Da heraus zu schweigen und den gesamten Ratschluss Gottes nicht zu verkündigen. Ob es überhaupt noch möglich ist, eine traditionsverwurzelte Gemeinde aus ihrem bisherigen Denkschema und den frommen Gewohnheiten herausführen zu können, das scheint mir jedenfalls persönlich sehr fraglich zu sein. Was hat Einstein gesagt? Das gescheiteste Haus, was die Menschheit je getragen hat? Eher kann man ein Atom zertrümmern als eine vorgefertigte Meinung. Und das ist kein Satz für die draußen, sondern auch für uns persönlich. Nach einer solchen langen Strecke biblischer Gedanken, Lehrsysteme, was habe ich da müssen mich korrigieren lassen? Und wir sind noch gar nicht fertig, weil wir eben auch oft im Verständnis der Bibel irren. Zugegeben, das Thema von dem Ton und dem Töpfer, das ist wirklich ein schweres, es ist ein großes Thema. Eine Wahrheit, wer wohl der Chef und der Herr im Hause ist. Und dieses Haus, das wollen wir gleich am Anfang sagen, betrifft nicht nur unser persönliches Leben, ist nicht nur der Schauplatz unserer Erde mit all den unterschiedlichen Lebensformen, sondern umfasst das gesamte Universum, das gesamte Schöpfungsall. Da schaut ein Interessent dem Töpfer zu, wie er unter den geschickten Händen des Meisters ein wunderbares Gefäß da entsteht. Und auf einmal steht die Scheibe still. Er backt das Gefäß, knetet es zusammen und wirft es in die Ecke. Und damit wollte eben der Töpfer dem Besucher nur zeigen, wie aus einem formlosen Tonklumpen ein Gefäß entsteht. Und nun möchte ich euch gerne einmal mitnehmen in die Töpferwerkstatt unseres großen Gottes und Schöpfers. Es ist nicht irgendein Gott, der beansprucht, Töpfer zu sein, sondern es ist der Allerhöchste. Es ist der einzig eine, der ewig seiende Gott, der durch die Zeugung seines Sohnes Jesus Christus Mensch geworden ist, und von dem reden wir. Paulus formuliert ja einmal im Korintherbrief, ich lese erstmal den Text, und ich bin also da etwas geschädigt, weil ich beim Textlesen immer wieder unterbrechen will, weil ich da etwas einfügen möchte. Aber ich lese erstmal den Text, dass wir den Zusammenhang haben. Wenn es im Himmel und auf Erden Götter gibt, ja tatsächlich sind da viele da, Götter und Herren in diesem Kosmos. Aber für uns kommt nur ein Gott und Vater in Frage. 1. 8. Aus dem das All ist und wir hinein in ihm. Und für uns gibt es auch nur einen Herrn, Jesus Christus, durch welchen das All ist und wir durch ihn. Ja, das ist eine sagenhafte Aussage und zeigt uns, dass wir nicht alleine sind. Ich meine, es wird Milliarden ausgegeben und Riesenteleskope, Spiegelteleskope, die werden ins All hineingestellt, um da irgendwie ein Signal aufzufangen, was nicht normal auf der materiellen, physikalischen Schiene da läuft. Also Tag und Nacht wird das gesamte Himmelszelt abgehört und dann auch abgespiegelt. Da schreibt der Apostel Paulus, er hat ja keine Himmelskunde studiert. Wenn es im Himmel und auf Erden Götter gibt. Ja, die Bibel sagt doch, die Himmel, die sind bewohnt von nicht auszudenkenden Milliarden von Geisteswesen, des Lichtes wie der Finsternis. Und dazu noch energiengewaltige Strahlen und Territorien. Territorien, die bewohnt sind. Die Wissenschaft kommt ja ganz, ganz langsam dahinter, dass es nicht nur Sonnen, ungeheure Energiezentralen gibt, sondern eben auch Planeten. Dunkelstern, wie unsere Erde. Ein Dunkelstern. Aber den Geistlichkeiten ist es kein Problem, auch auf Sonnen zu wohnen. Da haben die keine Schwierigkeit. Wir würden verdampfen. Aber die können das auch ertragen. Woher wissen wir das? Da hat es mal einen Ofen gegeben, der war 12-mal heißer als alles. Und die, die den Ofen angeheizt haben, die sind gleich verdampft. Da hat man den Daniel reingeschmissen, seine Freunde. Und der König, der war außer sich, der hatte dann noch eine Person drin gesehen. Der ist fast in Ohnmacht gefallen. Und dann wurden diese Leute rausgeholt. Ja, da war nicht mal der Hemdkragen versenkt. Die rochen auch gar nicht nach Rauch, nee, gar nichts. Merken wir, es gibt, wenn der Herr es will, Schutzvorrichtungen, Auslöschung des Lebens. Die Himmel. Gibt es Götter? Auch auf Erden. Idiole. Ja, Götter hat nicht der Allerhöchste zu diesen Schöpfungen gesagt, die Geister, ihr seid Götter. Und ein Gott davon, der ist über die Zeit gesetzt, über einen Äon. Und dazu ist er noch Chef über den Kosmos, das ist Satan. Und dann sagt der Apostel Paulus, das mag ja alles existieren, das sollten wir auch etwas registrieren, aber für uns, das kommt das uns wieder, was wir behandelt haben. Für uns, das sind nicht die anderen. Die laufen diesen Götzenbildern nach und verehren sie, verlieren ihr Leben davon, investieren in allem, aber keinen Verstand, das machen die. Aber für uns kommt das nicht in Frage. Das uns ist eine Zäsur, weil es für uns nur einen Gott gibt. Den Schöpfer des Alls, das haben wir ja diese Woche behandelt, aus dem alles, nicht nur Leben, sondern auch die Materie, für uns natürlich leblos, aber für den Gott lebt auch die Materie. Denn wollten wir einmal hineinsehen in eine Zelle, was da alles in einer Zelle sich abspielt, wie die, was saust da mit Lichtgeschwindigkeit um den Kern? Das sind die Protonen und die, oder? Elektronen. Ist egal. Wir denken immer, das ist tote Materie. Wenn wir hineinschauen würden, dass das zusammengesetzt ist aus Atomen und wir den Blick hätten in die inneratomare Welt, nur Licht, was da alles an Leben funktioniert. Also, liebe Geschwister, wir stehen und sitzen auf einem Pulverfass. Wenn Gott einmal die Atome, die Stuhlsubstanz ausmachen, entgleisen würde, dann ja, weiß ich nicht, wo wir dann Platz nehmen sollten. Für uns kommt nur ein Gott und Vater in Frage und für uns gibt es auch nur einen Herrn. Stimmt das? Ja, das sagen wir. Das sagen wir, ja, das stimmt. Aber aufgepasst, wenn wir früh aufstehen, da treten viele Herren an uns heran, die bedient werden wollen. Vorsicht, Autorität, und deshalb ist es wichtig, dass wir, bevor wir unsere Beine aus dem Bett hängen, uns sagen, auch dieser Tag, den übergeben wir rundherum dem alleinigen Gott, der über uns, seit er uns erkauft hat und sein Leben in uns hineingefüllt hat, der hat die Autorität. Ein Herr. Die Menschheitsgeschichte der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die ist ja reich an solchen Götter, Idolen und Herrschaften, die eben auch tapfer spielen wollten und wollen. Herren, die wenigstens für kurze Zeit die Menschen Masse kneten und in jede gewünschte Form hinein zu pressen versuchen. Pharao, Nebukadnezar, Alexander der Große, Napoleon, Hitler, Stalin und zweifellos der Fähigste, der kommt noch. Das ist der letzte Weltherrscher. Und ihr könnt anders denken, für mich ist es das Tier, nicht zu verwechseln mit dem Pseudo-Messias, der hat sein Wirkungsfeld in Israel. Ja, also das Tier, der letzte Weltherrscher, das steht im Offenbarung 13, aber auch der falsche Prophet, der seine Autorität in Israel zur Entfaltung bringt, müssen wir berücksichtigen. Sie alle zeigen uns die Bemühungen und die Frechheit, eine ganze Menschheit zu einer knetbaren Masse zu manipulieren. Natürlich auch die frommen Verführer. Und dazu gehören nicht nur der Papst und der Dalai Lama, sondern auch die vielen in weißen und schwarzen Talar haben erfolgreich ihre Macht ausgeübt und brutal andere beherrscht. Auf dieser gesetzesfrommen Ebene sind ganze Gemeinden terrorisiert und Tausende seelisch verelendet, entpersonifiziert und kaputt gemacht worden. Die Schrift spricht deshalb auch von einer Menschheit, die nicht atheistisch, sondern fromm und religiös diesen Verführungen anbetend huldigen wird. Wissen wir doch, das Tier verlangt Huldigung und kniend, huldigend, hinkriechend gibt die Menschheit ihm Anerkennung und betet an. Ich hatte ja dieser Tage ein Buch ausgelegt. Hab natürlich auch draufgeschrieben, nach dem Lesen wieder zurück. Es gibt nämlich dafür ein super Buch, schon längst vergriffen. Und das ist Adolf Hitler, Verführer der Christenheit. Ich habe mich gewundert, keiner hat dazu gegriffen. Natürlich will man mit Hitler und seiner Herrschaft nicht viel zu tun haben. Das regt uns unnötig auf. Aber zur Orientierung sollten wir das Buch einmal lesen. Ich bin erschrocken, wie ganze Diakonissenverbände untergegangen sind. Und die Diakonissen wollten ja auch verheiratet sein. Und viele Diakonissen haben also den Führer, also den persönlichen Bräutigam gesehen. Ja. Und was waren denn die Vokabeln, mit der er ein 100-Millionen-Volk getaufter Christen einwickelte? Er redete von dem Segen des Allmächtigen, sprach vom Herrgott, vom göttlichen Willen, der Vorsehung, Gottgläubigkeit, Allmacht, Auserwählung und Gottesdienst. Na, besser kann es doch nicht gehen, haben die deutschen Christen gesagt. Ich habe das Reich ja nur ganz noch als Kind miterlebt, aber habe mir viel erzählen lassen von Onkel und Tante. Mein Vater konnte nicht mir berichten, er ist 43 im Krieg gefallen. Ja, es bahnt sich heute schon eine Entwicklung an, die in der Tiefe der Verführung weit über das Maß und das Geschehen vor und nach 33 hinausgeht. Es wird dabei nicht nur den europäischen Raum betreffen, sondern die ganze Wohnerde. Kennt ihr ja? Ich lese euch den Text vor. Nichts Neues. Woher wissen wir das? Offenbarung 12. Und es wurde geworfen, nachdem es einen Krieg gegeben hat im Himmel. Was? Im Himmel Krieg, wo die Frommen hinwollen? Was denn das ist? Ein Krieg. Und dazu wurde der höchste Stratege im göttlichen himmlischen Heer beauftragt. Und er führte Krieg mit dem, der die Himmel beherrschte. Aber es war kein Platz gefunden. Dieser Krieg ist zukünftig. Es wurde kein Platz gefunden für diese dämonische Finsternismacht. Und Satan mit seinen Engeln wurde aus den Lufthimmeln, was sein Herrschaftsterritorium ist, auf die Erde geworfen. Und da kommt er runter und was lesen wir dann? Malen wir uns doch die bestimmten Wörter aus. Da kommt eine Riesenverfolgung und er wird uns alles abschlachten. Nein, er kommt herunter und wird die gesamte Ökumene, so steht es da, verführen, nicht verfolgen. Und das ist natürlich auch etwas für die junge Generation, die sagt, wie kann das sein? Alle Bewohner der Erde rundherum global verführt. Was mag das Mittel sein? Womit ihm diese Verführung und die Anbetung gelingt? Das wäre ein Thema für sich. Die Verführung nicht am Ende der Welt. Tut euch doch mal diesen Dienst und streicht diese Wörter mal durch, weil dort nicht Welt steht, sondern ein Zeitbegriff Äon steht dort. Es gibt einen Abschluss dieses gegenwärtigen Äons. Das ist ein Zeitraum, der macht Schluss. Und weshalb wird da Schluss gemacht? Nicht nur ein paar Sätze sagen, sondern wir müssen lernen, das, was wir sagen, auch begründen zu können. Warum wird Schluss gemacht? Weil ein neuer Äon folgt, nämlich der, wo der Christus, der Messias, herrscht für 1000 Jahre in Israel. Er überträgt natürlich die Herrschaft an David, denn er wird der Chef sein im Tausendjahrreich. Ja, also das ist sehr wichtig, das mit zu beurteilen. Wenn Gott manchmal einen dieser Großen an die Töpferscheibe lässt, dann kommen immer undefinierbare Gebilde von brutaler Gewalt und Machtgier heraus. Meistens das blanke Chaos, aber niemals ein Paradies. Überlegen wir doch mal, ein fast 100 Millionen Volk schrie: Heil, du bist der Führer für Deutschland. Und ich weiß nur ganz von wenigen, die da nicht mitgemacht haben, was die in dieser Zeit erlebt haben. Und wie viele Pastoren, die haben mit Heil Hitler gegrüßt. Vorwärts bei uns in Zönitz, nicht weit entfernt, da wurde jeder Gottesdienst begonnen mit Vorwärts mit Luther, Hitler. Nein, Vorwärts mit Gott, Luther und Hitler. Ja, mal eine Frage jetzt an die junge Generation. Wir machen mal jetzt etwas Geschichte. Und zwar junge Generation, nicht aus dem Osten. Ich frage mal, wer war Honecker? Adolf Honecker? Erich Honecker. Erich Honecker. Waren da, also nicht ganz gleich, aber gut. Erich Honecker, weiß das jemand von den jungen Leuten aus dem ehemaligen Bundesgebiet? Super. Er war der Vorsitzende, ja, der Volkskammer und zugleich, wir können sagen, er war Präsident und Bundeskanzler gleich. Das gab es bei uns nicht, aber so war das bei uns. Ja, Erich Honecker. Ja. Nun denken wir einmal, an seinem 80. Geburtstag saß er im Gefängnis. Wer hätte das gedacht, jedenfalls von uns aus hier. Ihr habt wohl kaum drüber nachgedacht, wer bei uns in der DDR regiert. Aber wir hatten schon unsere Probleme. Ja. Und wir waren ja auch schon nach der Wende, waren wir im Jahr zwei oder dreimal in Berlin, in der Hasenheide. Und wenn ich Wortverkündigung hatte in der Butlitzstraße, das ist einmal abends und dunkle Nacht, sind wir dann von der Butlitzstraße in die Karl-Marx-Allee gefahren, in der Hasenheide. Und da mussten wir an das große Gefängnis Moabit vorbei. Und dort saß der Honecker und der Mielke. Der Mielke war der Stasi-Chef. Ja, und ihr könnt ja mal raten, was ich da gedacht habe. Wenn man da als DDR-Bürger vorbeifährt und weiß, man ist von 11 Stasi-Leuten überwacht worden. Ich lasse das mal. Ja. Aber alles schon wieder Geschichte. Alles Geschichte. Überzeugt haben ja diese Worte gelesen: Es gibt für uns nur einen Gott, aus welchem das All ist, und ein Herr, durch welchen das All ist, und wir mit ihm zusammengebunden. Daneben gibt es keinen noch so kleinen Gott, der endgültig bestimmen könnte, was der Allerhöchste auf der Töpferscheibe denn für Gefäße formt. Auch wenn andere für kurze Zeit die Geschichte schreiben. Übrigens, diese Zeit, wo Mächte der Finsternis, wo Menschen und Geschöpfe Geschichte schreiben dürfen, betrifft nur diesen gegenwärtigen begrenzten Zeitlauf. Aber hinter all den Ereignissen und zweifelhaften Abläufen steht er als der große Töpfer und lässt nichts geschehen, was seinem Vorsatz, seinem Ratschluss und Liebesplan entgegensteht. Wenn wir all diese biblischen Aussagen überdenken und wagen dann einen Blick in die Geschichte, auch in den Ablauf unseres persönlichen Lebens hinein, dann tut sich ein ungeheures Spannungsfeld auf. Ist er wirklich in allen Abläufen der Töpfer, der die Unheilsgeschichte dieser Welt formt? und in seinen Händen hält, der auch das Schicksal unseres persönlichen Lebens kennt und bestimmt, oder hat dann noch ein anderer seine Hand im Spiel? Ich kenne Geschwister, die immer wieder sagen, ja, da hat der Teufel seine Hand im Spiel. Das kann überhaupt nicht angehen. Wir versuchen darauf eine Antwort zu finden. Können wir das Zeugnis aus Sprüche 16,4 in uns hineinnehmen und verarbeiten? Jahwe hat alles zu seiner Absicht gemacht. Schreibt nicht auch Satan brutal die Geschichte? Die Geschichte der Menschheit? Und diese Geschichte der Menschheit ist in der Mehrzahl Unheilsgeschichte. Und die Unheilsgeschichte ist was ganz anderes als die Heils- und Rettungsgeschichte. Wer schreibt denn nun Geschichte? Ich wage jedenfalls hier nicht leichtfertig ein Ja zu sagen. Jeremia schreibt sehr eindrucksvoll von der Arbeit des Töpfers. Kapitel 18. Mache dich auf und gehe in das Haus des Töpfers hinab, und da selbst werde ich dich meine Worte hören lassen. Und ich ging in das Haus des Töpfers hinab, und siehe, er machte eine Arbeit auf der Scheibe. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wiederum ein anderes Gefäß daraus, wie es zu machen den Töpfer gut dünkte. Jetzt fragen wir, wenn wir den Text lesen, gibt es das überhaupt? Dass dem Töpfer auf der Scheibe etwas misslingt? Da kommen wir natürlich ins Kurbeln hier oben. Ja, gibt es das? Und das Wort Jahwes geschah zu mir also. Vermag ich euch nicht zu tun wie dieser Töpfer, Haus Israel, spricht Jahwe. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, also seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Ja, und dann schauen wir die Geschichte an, die da gelaufen ist. Und zwar die Geschichte dieses Volkes. Gericht und Verderben, Pogrom über Pogrom. Zig Millionen wurden seitdem bestialisch abgeschlachtet. Können wir die Geschichte dieses Volkes, ihren Weg ohne weiteres, mit dem Zeugnis aus Jeremia 18 zusammenbringen, so wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand? Wir wollen nicht so leicht immer sagen, der Herr, der Herr, der Herr. Manchmal ein ganz frommes Geschwafel. Ich muss euch sagen, mir fällt das unendlich schwer. Wir mögen sehr unterschiedlich darüber denken, aber eines bleibt dennoch bei allen Überlegungen bestehen, dass er die volle Verantwortung über den Ton und die Gestalt des Tones übernommen hat. Als der Apostel Paulus im Römerbrief die drei großen Kapitel von Israels Zurückstellung und Wiederannahme schrieb, nahm er eben auch Bezug auf die Jeremia-Stelle von dem Töpfer und dem Ton. Er übernimmt also ein alttestamentliches Zeugnis, sehr klar, und deutet es dann heilsgeschichtlich aus. Das darf man machen. Aber nicht so ohne weiteres persönlich ins Leben hinein. Dem Propheten Jeremia war diese Wahrheit schon klar. Er ist der Töpfer und wir, das Volk, sind der Ton. Aber er sah hinter diesem schweren Gericht keinen Ausweg. Und Paulus und ihm allein wurden ihm viele Geheimnisse anvertraut. Geheimnisse, die bisher verriegelt waren, verborgen waren. Keine Menschen wurden sich offenbart, nicht einen. Das ganze Alte Testament sagt kein einziges Wort von diesem Geheimnis, was in Gottes Herz verriegelt war. Und da gab es eine Zeit für Gott, den Heiligen Abend. Da wurde das, was verborgen war in seinem Inneren, vor den Äonen und vor den Generationen ausgewickelt. Und nur einer durfte hineinschauen. Und ihm allein wurde das eigentlich bekannt gemacht, was da eigentlich so verhüllt war. Und unter anderem gehört eben das Geheimnis von Israels Verstockung auch dazu. Israels Verstockung. Ob das die Theologie, im Dritten Reich war es ja schwierig, aber jetzt haben wir ja schon einige Jahre, Jahrzehnte hinter uns, die Theologie und ihre Lehrsamkeit nicht begriffen hat, was da dasteht. Dass die Verstockung Israels nicht für immer gilt. Sie wird einmal aufgehoben. Nicht für immer und für alle Zeit. Und die meisten Gläubigen haben es bis heute nicht begriffen. Weil sie meinen, sie sind das neutestamentliche Gottesvolk. Dieser Heilsträger Israels für die Erde und die Nation bestimmt bleibt es. Und wir können nicht übernehmen. Das ist Unsinn, ist das. Und auch unserem Gott zuwider. Wenn solche Verheißungen und Eidschwüre auf einmal umgelegt werden, weil man nicht glauben kann, dass dieses haarsträubende und halsstarrige Volk noch eine Chance hat. Ist hochinteressant. Römer 9 bis 11. Eine heißgeschichtliche Schau voller Dramatik, aber mit einem herrlichen und jubelnden Ausgang. Nicht nur ein paar wenige Israeliten, die nur heute und jetzt den Messias anerkennen als ihren Herrn. Nein. Er bringt es sehr klar aus. Wenn, was? Die Vollzahl der Nationen, aufgepasst, hier handelt es sich nicht um Menschen, sondern um Jahre. Wenn die volle Zeit, Kairoi, ist ein bestimmter Zeitrahmen, und zwar die Zeit oder der Zeitrahmen der Nationen, ein Pleroma bekommen hat, einen Abschluss, eine Vervollständigung. Wenn diese Zeit abgeschlossen sein wird, wenn die Zeit der Nationen an Jahren abgelaufen sein wird, dann, was wird dann sein? Dann erst. Dann wird ganz Israel, das heißt das 12-Stämme-Volk, gerettet und wiederhergestellt und zum Segen und zum Heil aller Völker da sein können. Ich habe ein klein wenig umgedacht, habt ihr ja gemerkt. Weil die meisten sagen, wenn die Vollzahl der Leibesglieder eingegangen ist, wo denn eingegangen? In die Nationen? Was ist denn das für ein Bild? Wir sind nicht die Vervollständigung der Nationen, sondern, was sind wir? Die Vervollständigung des Christus als Glieder seines Leibes. Das ist eine ganz andere Aussage. Aber nicht nur das. Alles Missratene, Widerspruchsvolle, Gegensätzliche, Treulose wird von dem Erbarmen Gottes eingeholt und völlig bedeckt werden. Denn, jetzt begründet er das, liebe Geschwister, nicht, dass wir ein paar Sätze begriffen haben, wir müssen auch das, was wir sagen, begründen können. Weshalb? Weshalb kann er alles Missratene, Üble und Verbrecherische von dem Erbarmen Gottes überdecken? Weshalb? Denn Gott hat alle, insgesamt das All, das kann man doch gar nicht aushalten. Was hat ihn denn dazu veranlasst? Was war denn seine Motivation? Er hat alle in den Unglauben, in die Widerspenstigkeit, in die Rebellion hineingestellt, damit sie dann alle und für Ewigkeit in der Hölle sind. Das hat er nicht gemacht. Schrei doch mal dagegen. Das stimmt doch gar nicht. Auf dass er sich aller erbarme und alle begnadige. Das ist der Grund. Wenn Gott richtet, dein Thema, lieber Markus, dann kann es nicht sein, dass er erbarmungslos die ganze Gesellschaft für immer und ewig in der Feuerhölle lässt. Was sind denn das für Gedanken? Und das nicht von den Leuten draußen, sondern von denen drinnen sind, die sagen, wir sind in Christo. Das kann doch überhaupt nicht angehen. Einen solchen Widerspruch, wie das die Glaubenden aushalten, das ist mir undenkbar. Ja. Ja, unser Gott ist in Wahrheit der Töpfer. der alles in der Vollendung in sein Bild hinein formen wird. In dieser neuen Dimension der Gottesoffenbarung zeigt uns Paulus diese Jeremia-Stelle. Und bei dieser Deutung in Jeremia und auch in Römer 9 bis 11 geht es um große Heilslinien, nicht um so sehr um unser persönliches Leben. Das müssen wir hiermit sehen. Es geht hier nicht um mich und meine persönliche Lebensführung, sondern hier werden die großen Heilswege mit Israel und den Nationen beschrieben. Nicht Heiden, sondern Nationen. So hat es der Heilige Geist formuliert. Es werden Linien der Auserwählung und Segensvermittlung gezogen. Da ist Gott ganz souverän. Da geht es nicht um das geschöpfliche Wollen und Laufen, sondern einzig und allein um den alles erbarmenden Gott. Gott macht diese Wahrheit in Römer 9 an einigen Gestalten aus dem Alten Testament deutlich. Abraham, und zwar die Kinder von ihm, waren da zwei Kinder, der Ismael und der Isaak. Und dann nimmt er dann die Rebekka mit ihren Zwillingen, Esau und Jakob, und dann noch Mose und Pharao. Aber zunächst einmal ein paar Gedanken zu Isaak und Ismael, also dem Abraham. Da lesen wir in Römer 9, es sind nicht alle Söhne Israels, die vom Abraham abstammen. Ist doch klar. Das sagt hier der Herr. Sondern nur in Isaak wird der Träger der Verheißung gesehen und bestehen. Nicht die Kinder des Fleisches, das ist Ismael, und seine Nachkommenschaft sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung. Über Isaak werden alle als Same gerechnet. Merken wir, das wäre ja gar nicht so tragisch, wenn das so die Geschichte vom Alten Testament uns erzählt wird. Aber Paulus sagt, wie war das damals eigentlich? Was war da passiert? Nach 13 Jahren, als dann auch der Isaak dieses Alter erlebt hatte, und der Isaak keine Muttermilch mehr zu trinken brauchte, also schon außergewöhnlich. Sarah mit 100 Jahren hat den Isaak mit der Muttermilch gefüttert. Gibt es heute nicht mehr, wissen wir. Da hat sich vieles umgestellt. Das ist alles von Konserven dann. Ja, aber konserviert meine ich. Da hat der Abraham, da hat ein Fest gemacht. Ein Fest, als sein Sohn entwöhnt wurde und starke Speise zu sich nehmen durfte und konnte. Ein Fest. Ich habe nichts gegen Geburtstag feiern. Wirklich nicht. Aber manchmal ist vieles sehr unnötig. Wirklich unnötig. Warum feiert man nicht einmal die Entwöhnung, dass Kinder lernen, in göttlichen Linien und göttliche Gedanken zu denken? Weg von Herr Jesus, mach mein Leben rein, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Ich wünschte, unsere Kinder und Enkel würden nie solche Gebete sprechen. Ja, da wird kein Fest gemacht, aber der Abraham macht ein Fest, und zu diesem Zeitpunkt wurde der Ismael ein Spötter und machte ihn lächerlich. So. Da ist in einer Familie ein Spannungsfeld aufgetreten, dass der eine einfach eine andere Nahrung möchte. Da geht es also nicht um Vegetarier und Fleischesser, sondern hier geht es um ganz andere Dinge. Und da sehe ich manches Mal, ja, die Gemeinde, sage mal, in einem großen Versammlungsraum, meinetwegen auch Kirche, und da sitzen die zwei Söhne jeden Sonntag nebeneinander. Die Söhne Ismaels, die sind von Gott gesegnet, so steht es da, ist ja außergewöhnlich. Und ehe der Abraham überhaupt zur Erzeugung kam, da hat er Ismael schon 12 Söhne. Da war attraktiv, war das. Da war was zu sehen. Ja, der Isaak musste lange warten. Da war die Rebekka noch unfruchtbar. Lauter solches Zeug kommt hervor. Jedenfalls sitzen beide auf einer Bank. Der andere wird von Gott gesegnet. Und der Isaak ist Träger der Verheißung und hat mit dem Isaak kein Erbe. Das wäre ja schön, wenn das alles so ginge, aber der Abraham, der Paulus hat gesagt, so wie damals, vor über 2000 Jahren, der Fleischgeborene den Geist gezeugt verfolgt, also auch jetzt. Könnte es sein, dass es jetzt auch noch gültig ist? Wir werden manche Fragen nur auf dieser Ebene beantworten können, sage ich mal. Ja. Was hat es dem Abraham gekostet, als Gott ihm sagte, nicht Ismael, an dem du so hängst und du so verliebt bist? Wissen wir doch, als Gott seinen Schwur einlösen wollte, übers Jahr, ach nein, sagt er, mag doch der Ismael leben vor dir, da bin ich völlig zufrieden. Und was sagt Gott? Diesen eigenen Weg deiner Entscheidung mit der Hagar, den Ismael zu zeugen, gehe ich nicht mit. Ja. Also diesen Weg, Gott geht seinen Weg nicht über unseren gemachten Ismael, unsere Fantasie, wie das halt am besten gehen könnte, sondern nach seinem Verheißungswort. Natürlich wissen wir, dass auch ein Ismael nicht für immer zurückgestellt ist. Nicht für immer bleibt die Araber eine wertlose Tonmasse, vertrocknet im Wüstensand, liegen. Auch sie werden noch ein Werk seiner Hände. Aber durch Israel kommt der Sohn der Verheißung. Das gleiche Prinzip haben wir ja bei der Rebekka. Zwillinge waren es. Und bevor die beiden etwas Böses fabriziert oder praktiziert hatten, ja, hatte Gott schon alles geregelt. Den einen ziehe ich vor den anderen. Ist ja ungerecht. Also wir als Eltern versuchen, möglichst gleich unsere Kinder zu erziehen, alles gleichwertig. Nein, Gott stellt den einen vor den anderen. Und das kann er. Weshalb kann er das? Sag's doch mal. Weil er in der Lage ist, durch den er vorzieht, den anderen auch zu segnen. Und genauso in Herrlichkeit einzugleiten. Das ist sein Prinzip. Ja, Zwillinge waren es. Ehe sie Gutes und Böses getan hatten, hatte Gott längst die Auswahl getroffen und unabhängig von Werken und Leistungen den einen die Vorrangstellung vor den anderen, seinem Bruder, gegeben, weil es nach der Verordnung und dem Vorsatz Gottes gehen musste. Darum heißt es, den einen habe ich geliebt. Machen wir das da. Geliebt, Herr Büngchen schreibt dann um, den habe ich vorgezogen. Und den anderen, den habe ich, was habe ich gemacht? Den habe ich gehasst. Das heißt, auf griechisch, hebräisch, den habe ich zurückgestellt. Da kommt die in die zweite Stelle. Und Gott kann sich das leisten. Er kann sich das leisten, den einen vor den anderen zu stellen. Weil er zum Schluss alles in Segen, Heil und Rettung und Glückseligkeit verwandelt. Das heißt also, der eine ist auf meiner Töpferscheibe in Bearbeitung und der andere, der kann sich momentan leisten, was er will. Der steht unbearbeitet in der Ecke. Ja, da liegen also zwei Klumpen Lehm in der Ecke. Den einen nimmt Gott heraus und formt ihn in seiner Hand zu einem Gefäß seines Wohlgefallens. Und der andere Klumpen bleibt vorerst unbereitet liegen. Kennt ihr das? Es gibt Ehen, viele Ehen, wo das ist der Fall ist. Es gibt viele Familien. Ja, wenn da einer dabei ist, ich habe Familien gekannt, die haben gestöhnt, 5, 6 Kinder und nicht einer. Johannes, was haben wir falsch gemacht? Und dann gibt es eine Kinderschar, da greift Gott hinein, holt er einen letzten oder einen zweiten, ist egal. Und da kommt natürlich Spannung in den Häusern auf. Auch in Abrahams und Isaaks frommen Häusern gab es riesengroße Spannung wegen der Auserwählung, weil Gott einen den anderen den Vorrang gegeben hat. das Haus Isaak, was da sich abgespielt hat. Ja. Welche Dramatik. Und warum Gott es dann nur der Rebekka vermittelt hat und nicht dem Isaak, bleibt für mich Rätsel. Entweder war da der Isaak so verknallt in den Esau, dass Gott gesagt hat, mit dem kann ich überhaupt nicht reden, das muss ich der Rebekka sagen. Die Rebekka hat gesagt, nicht den und den, sondern den. Ja, und das dritte war, und ebenso zu dem Zweck habe ich dich, Pharao, herausgewählt, habe dich auf dem Schauplatz gestellt, damit ich von mir aus zeige und darstelle mein Können und mein Kraftvermögen und damit durchgetragen werde die Botschaft meines Namens auf der ganzen Erde. Ismael, Esau, Pharao und viele andere Gefäße der Unehre, die damals als wertlose Tonmasse nicht bearbeitet wurden, die erst später an die Reihe kommen. Wenn man diese Verse in Römer 8, 9 liest, ohne diesen heißgeschichtlichen Hintergrund, dann tun sich faustige Gegensätze auf. Warum sagen wir nun, wenn das so ist, warum tadelt er und zieht zur Rechenschaft? Das sind wirklich schwere Fragen. Schwerwiegende Fragen, die Paulus wieder beantwortet mit zwei Fragen. Hat denn jemals ein Geschöpf sagen können oder hat es ein Geschöpf gegeben, was seiner Absicht, seinem Willen und seinem Plan und Vorsatz auf die Dauer Widerstand zu leisten vermochte? Bei diesen Fragen werde ich immer wieder an Nebukadnezar erinnert und am Ende der Tage, ja, da wissen wir, wann ist denn das? Am Ende der Tage? Wenn es keine Nacht mehr gibt, ist doch klar. Da ist die Nacht verschlungen, ist am Ende des Tages, ganz logisch. Ganz am Ende. Da, was lesen wir? Da hob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel und mein Verstand kam wieder und ich pries den Höchsten und ich verrühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, das heißt, dessen Herrschaft durch alle Äonen seine Gültigkeit haben und dessen Königreich von Geschlecht zu Geschlecht wird. Und alle Bewohner der Erde werden wie nichts geachtet und nach seinem Willen, überdenken wir, Nebukadnezar, ein Bild für die Sünde, für Satan, für das Böse am Ende der Tage. Kommt er zu dieser Einsicht und zu diesem Bruch. Zerbruch. Und nach seinem Willen tut er mit dem Heere des Himmels und mit den Bewohnern der Erde und dass niemand, der seiner Hand wehren und zu ihm sagen, was machst du eigentlich? Also, was ist das für ein Bekenntnis? Könnten wir uns vorstellen, dass die großen Machthaber, die Verbrecher und Verursacher des Bösen, nach langen, schweren Gerichten auch einmal fähig sein werden zu einem solchen Bekenntnis? Ja, vielleicht müsste man ein Lied singen. Leucht im Strahl des Vaters Gnade. Kennen wir das? Leucht im Strahl des Vaters Gnade aus dem oberen Heimatland, der unser Vater anvertraut, Rettungslichter längst dem Strand. Lass die Küstenfeuer brennen, lass sie leuchten weit hinaus, denn sie zeigen manchem Schiffer sicherlich den Weg nach Haus. Manchmal ist es schon erschütternd und traurig, wie Kinder Gottes immer wieder versuchen, den Töpfer und zugleich den Schöpfer des Weltalls mit all den Geschöpfen, dem Ton und leblosen Klumpenlehm gleichzustellen. Manch ein Ungläubiger hat da oft eine klarere Gottesvorstellung, wie die vielen, die schon jahrzehntelang in den Versammlungen herumsitzen. Wir fassen das bisherige zusammen. Wenn Gott als der Töpfer aus der Teigmasse etwas herausnimmt und formt zu einem Gefäß seiner Ehre, dann nicht etwa, weil das Material besser, gefügiger und geeigneter wäre. Bei weitem nicht. Immer ist das Gegenteil der Fall. Das Verwahrloste, die Nullen und die Nichts, die Unfähigsten, die Unbegabtesten, die Unvermögendsten, die Nichts des Kosmos. Und weshalb macht er das? Diese pädagogische Methode, weil er damit zur Schau stellen will, was etwas ist, auf das ich vor ihm kein Fleisch rühmen kann. Ja, das ist also alles ja niedergelegt. Er will Gefäße, wodurch seine ganze Vaterliebe, seine überfließende Gnade und sein kunstvolles Vermögen zuerst seiner Gemeinde und zuletzt allen zuteil werde, auf das er sich alle erbarme. Wenn wir auf unser Gläubigsein uns etwas einbilden wollen und unsere Bekehrung zum Maß aller Dinge machen, dann haben wir von dem wunderbaren Rettungsplan für das All und seine Liebesabsicht nicht sehr viel verstanden. Wer nicht diese prophetische Schau vor Augen hat, wird vergeblich den Vergleich mit dem Ton und dem Töpfer auszudeuten versuchen. Heute hat Gott nicht die ganze Welt auf seiner Töpferscheibe. Können wir das sagen?
Ja.
Dankeschön. Und da kann man ja unterwegs sein, wie man will. War ich auf der Langsteinbauer Höhe, da wollte gerne eine Familie mit mir reden. Und da haben wir uns 2 Stunden Zeit genommen. Ich sagte, übernachtet doch, ist alles frei hier. Nein, sagten sie, wir müssen heute Abend wegfahren, weil eine Gebetsnacht angesagt ist, um ganz Wuppertal zu retten. Ich sagte, das könnt ihr euch alles ersparen. Also was da unterwegs ist, Energien öffnen, weil sie einer Parole nachjagen, als hätte Gott Wuppertal auf die Scheibe. Neuerdings ist in Annaberg ein Gebetshaus. Und da wird gebetet um die Bekehrung ganz Erzgebirge. Ich habe ja nichts dagegen, aber das können wir uns doch sparen, wenn wir nicht enttäuscht werden wollen. Das kommt alles von Johannes Hertel, der hat das Gebetshaus in Augsburg gemacht und viele Gebetshäuser in Deutschland. Also wenn man da anfangen wollte, man sagt, wo ist denn eigentlich noch eine vernünftige Verkündigung, die darauf aufmerksam macht, was heute denn von Gott bewältigt wird und bearbeitet wird auf seiner Scheibe? Ja. Bevor ich schließe, das geht nicht anders, das muss ich. Noch etwas zu unserem persönlichen Leben. Gott ist nicht ein Gott der Massenarbeit, sondern er besitzt die Fähigkeit, jedes Geschöpf als Einzelindividuum zu behandeln. Das heißt, er macht nicht alles mit allen auf einmal. Das ist ein grundsätzlicher Satz. Bitte prägt ihn ein, damit es auch ins Unterbewusstsein reinfällt. Ja, das heißt, jeder in seiner Abteilung oder in der von Gott festgesetzten Reihenfolge. Wer an welcher Stelle gerufen und dazu berufen wird, das bestimmt allein Gott. Von Natur aus stammen wir, das haben wir ja beim ersten Thema gehört, alle, ja, von Natur aus stammen wir ja von der Sünde von Adam an ab und sind am verkehrten Ufer auf die Welt gekommen. Und die Ursubstanz von Adam war, was ist das? Die Ursubstanz? Das Erdenstab. Ja, Gott nahm einen Klumpen Lehm und formte den ersten Menschen daraus. Und dann hauchte er den Lebensodem ein und Adam wurde zu einer lebendigen Seele. Doch nach dem Sündenfall zerfiel die Menschlichkeit wieder in Staub und Asche. Der Mensch wurde Erde, woraus er genommen wurde. So ist der Mensch ohne Leben aus Gott ein Wesen von Staub und Asche. Früher und später zerfällt alles wieder. So bedeutungsvoll manche Figuren waren, es wird nichts Wertvolles davon übrig bleiben. Der Mensch ohne den lebendigen Gott ist eine leblose Tonmasse. Tod in Sünden und Übertretung, das wissen wir ja. Dazu haben wir ein Ja. So kommen wir raus. Die Substanz haben wir vom Vater und von der Mutter ererbt. So, und jetzt kommt ein riesengroßer Einschnitt. Und deshalb will ich den Gedanken noch formulieren und euch mitgeben. Durch den Lichtglanz des Evangeliums und den daraus erfolgten Glauben und durch die Neuzeugung einer göttlichen Wirklichkeit, das Leben in uns wird auf einmal der Ton oder die Tonmasse lebendig. Ton ist ja Materie. Zuckt sich nicht. Mit denen kann man machen, was man will. So, ich sage euch, das ist ein Ding. Mal drüber nachdenken. Das ist ein Wunder, wenn auf einmal inmitten der Sterblichkeit und Verweslichkeit unseres irdischen Daseins das Unverwesliche, das ja, nie endende, das Zeitlose, das ewig seiende Gottesleben hineinkommt. Das ist es. Und da können wir nicht von äonischem Leben reden. Das ist wirklich Gotteswesen. Und das Gotteswesen ist nicht äonisch. Das ist eben ohne Zeit. Jawohl, das ist das Evangelium. Und das ist die Dimension Gottes, dass ich jetzt Verbindung habe mit dem Ewigen, unserem Gott und Vater. Und mit seinem Sohn. Ich habe unauflösliches, nie endendes Leben und bin mit ihm für immer und alle Zeit zusammengebunden. Auch der Tod, wenn wir sollten einnicken, trennt uns nicht von dieser innigen Gemeinschaft, die wir heute schon haben. Das wäre ein Ding, dass es einen noch gibt, der die Kraft hätte, uns von dieser Liebes- und Lebensverbindung mit dem Christus und durch ihn zum Vater abzuschneiden. Also das ist ein solch gewaltiger Irrtum, da sollte man mal drüber nachdenken. Ja, liebe Geschwister, das ist also höchste Herrlichkeit und Glückseligkeit und erschütterndste Tragik zugleich. Der Ton lebt. Und wissen wir, was das bedeutet? Wir können uns sperren, wir können ungehorsam und widerspenstig sein. Wir lehnen uns auf und lassen uns einfach auf der Töpferscheibe unter den Meisterhänden Gottes, unseres Vaters, nicht bearbeiten. Gibt's das? Ganz leise sagt einmal einer ja. Ja, das gibt es. Bockig, eigenwillig versuchen wir, uns dem Druck, dem Abschleifen des Meisters zu entziehen und zu widersetzen. Vergessen wir nicht, der Ton lebt und hat die Fähigkeit, entweder in Liebe und Hingabe stillzuhalten, wenn der Töpfer, der Meister aller Meister, den Ton in das Bild seines Sohnes hineinbringen will. Oder der Ton widerstrebt und will sich nicht bearbeiten lassen. Wissen wir, was dann Gott macht? Wissen wir das? Er nimmt uns von der Scheibe und stellt uns in die Ecke. Kennen wir solche Stunden? Kennen wir solche Wochen, Monate, sogar Jahre, wo wir zwar die Bibel lesen, beten und in den Versammlungen sitzen und werden von nichts berührt und angesprochen? Das ist ein furchtbarer Zustand. Und wohl dem, der das noch überhaupt registriert und empfindet, erinnern wir uns an Abraham? Da hat er seinen Willen durchgesetzt. Ja, seinen Willen. Hat dann, weil er gedacht hat, das ist das Beste, ich lege mich mit der Hagar ins Bett und da entstand eben der Ismael. Haben wir vergessen, was dann passierte? Dann redete der Gott Abrahams 13 Jahre nicht mehr mit ihm. Und da gibt es Auslegungen, die sagen, es ist alles Gott gewollt. Von wegen. Wir schieben dann auch unsere falschen Entscheidungen noch Gott in die Schuhe. Ja. Und sagen, ja, das, nach dem frommen Wort, er wirkt ja alles nach dem Ratschluss seines Willens. Wir können für jede Schandtat und für jeden Ungehorsam auch Gott noch verantwortlich machen. Wir sind also schon abgekocht, auch mit der Heißgeschichte. Ja. 13 Jahre schwieg Gott im Leben dieses Auserwählten, weil er aus lauter Vernunft und menschlicher Überlegenheit mit der Magd Hagar den Ismael zeugte. Es sage niemand, das kann uns nicht passieren, dass wir durch eigenmächtiges Reden und Handeln den Auftrag und die Vollmacht und den Segen Gottes über unser Leben verlieren. Ich kenne viele Brüder, bevollmächtige Brüder, die den Auftrag verloren haben. Oder wenn wir auch an das auserwählte Israel denken, auserwähltes Israel, was schon 2000 Jahre in der Ecke steht und allerschwerste Gerichte zu ertragen hatte. Jeremia, ich werde dieses Volk und die Stadt zerschmettern, wie man Töpfergefäße zerschmettert und zu Staub macht. Ihr seid ein widerspenstiges, ein halsstarriges Volk, unbeugsam und eigenwillig. Ja, und ihr werdet zu mir rufen und ich werde euch nicht mehr antworten. da doch auch über diese schweren Gerichte zeigt sich vor unseren Augen bereits ja der Anbruch, dass das wieder zurückgenommen wird. Liebe Geschwister, wir sind eine Generation, die vor Augen geführt hat, dass Gott wirklich aus Fluch Segen wieder erwachsen lässt, anhand des Israel. Aber die Gemeinde heute ist tot. Sie sollte aufwachen. Aufwachen soll sie. Inmitten der Finsternis. Was sagt Paulus? Da wir nun die Zeit erkennen, dass die Stunde läuft, aufzustehen vom Schlaf. Das würde bedeuten, die letzte Generation, bevor es nach oben geht, ist im Tiefschlaf versunken. Und manchmal denkt man, es müsste ein Ereignis die Gemeinde mal aufwecken. Ja. Aber hab 13 Jahre. Manches Kind Gottes bleibt in diesem erzarten Zustand jahrzehntelang stehen, bis es vollends ausgetrocknet ist. Dann zerbricht Gott das Gefäß. Nein, auf dem Müllhaufen werden wir nicht geworfen. Klar? Auf keinen Fall. Nein. Ja. Erneut mischt der Töpfer das Wasser seines Wortes hinzu, knetet den Ton, bis endlich er gefügig ist und auf der Scheibe liegt. Und nun beginnt unser Herr von neuem sein Werk und oh Wunder aller Wunder, ein herrliches Gefäß entsteht. Der Glanz und die Ebenbildlichkeit des Sohnes ist das Ergebnis seiner geduldigen und mühevollen Arbeit. Dass wir uns richtig verstehen, wir können unserem Gott nicht davonlaufen. Denken wir an Jona, denken wir an das Volk Israel und die vielen Gestalten der Bibel. Gott holt uns immer wieder ein, wohin wir auch rennen und unterwegs sind. Ihr jungen Leute, gebt Obacht, wenn ihr eine Entscheidung trefft, die kann so weitreichend sein, dass ihr für Jahre von der Gemeinschaft euch selber abschneidet. Gemeinschaft mit ihm. Es ist wichtig, wenn ihr nicht klarkommt, fragt doch jemanden, zu dem ihr Vertrauen habt. Kann ich das wagen? Kann ich diese Entscheidung treffen oder was? Ja, die tiefsten und schwerwiegendsten Entscheidungen werden in jungen Jahren getroffen. Nicht erst mit 70 und 80, da ist sowieso alles durch. Oder das größte Teil. Ja, Gott holt uns ein. Und dann nimmt er uns in seine Hände und formt uns in Liebe, in Geduld, voller Güte und Erbarmen, in Gericht und Gnade, zu den Schönsten, zu den Kostbarsten, zu den Herrlichsten, ja, zu den unvergleichlichsten Gefäßen, die es gibt neben seinem Sohn, seiner Liebe. Kunstwerk seines Wohlgefallen. Ich sage tausendmal, hunderttausendmal schöner, kostbarer und herrlicher als alle Engel und Throngestalten um ihn herum. Können wir das aushalten? Mal diesen Satz aushalten. Wohin wir auf dem Weg sind. Was auf dem Spiel steht. Denn wir sind ganz und gar sein Gebilde. Und es wäre eine Frucht des Heiligen Geistes. Und wenn wir damit einverstanden wären und mit dem Propheten Jesaja beten könnten, und nun, Jahwe, bist du unser Vater und wir sind der Ton. Und du bist unser Bildner und wir alle sind das Kunstwerk deiner Hände. Dass wir ihn, den Töpfer, gestatten, in unser Leben hineinzugreifen, um uns aufbauen und fähig zu machen als brauchbare Gefäße in seiner Hand. Das ist unser Bitten, unser Wünschen und unsere Sehnsucht. Die Hände Gottes, die uns formen, das können ja, was könnte das sein? Das können die Verhältnisse sein, ja, die Lebensumstände. Das können Menschen in unserer Nähe sein. Es kann die Ehe sein, der Partner, die Familie, die Kinder, die Gemeinde, der Beruf, die Nachbarn, die Hausgenossen, alles. Alles, was um uns und mit uns passiert, dient und gereicht uns letztlich zum Besten. Dient dazu, in uns die Herrlichkeit des Christus, in die Herrlichkeit des Christus hineingeprägt zu werden. Und dass wir das lernen und begreifen, dass die Gemeinde und das Leben des Einzelnen nach außen kein Triumphzug ist. Denn auf dieser Scheibe des Töpfers, da wird viel gelitten, da wird viel geseufzt und auch viel gestorben. Das ist der Lammes- und Kreuzesweg. Ein anderer Weg ist für uns nicht vorgesehen. Aber wir sind in großer Zuversicht, mag nach außen passieren, was will, und erbärmlich und wir gebrechlich sein mögen, in seiner Meisterhand nimmt er uns, und sein Bild und Wesen wird in uns hineingestaltet. Solange aber diese Schar nicht fertig und vollendet ist, das hat wir gemerkt. Zurzeit hat unser Vater im Himmel nur seine Gemeinde, die Christusgemeinde auf der Töpferscheibe, nicht die Welt um uns und meine Freunde und den. Nein, wir persönlich sind draufgestellt. Deshalb, solange diese Schar nicht fertig ist und unvollendet, kann es in Gottes großer Heilswerkstatt nicht weitergehen. Was hat mir gesagt? Einer nach dem anderen. Ein jeder in seiner Reihenfolge. Deshalb wartet ja auch alles. Was heißt wartet alles? Es muss alles warten. Auch der Vater wartet. Der Sohn wartet. Die Söhne warten. Israel wartet. Was lesen wir? Die ganze Schöpfung wartet. Auf worauf warten die? Nicht auf Christus und den neuen Himmel. Nein, sie warten auf das offenbar gemacht werden dieser Schar, die jetzt auf der Deppenscheibe steht. Darauf warten sie, dass sie vollendet wird. Nicht Kinder, sondern sie wartet auf Söhne, weil nur Söhne zeugungsfähig sind und ihnen dieses göttliche neue unbegrenzte Leben vermitteln kann. Wir dürfen und wir wollen schon jetzt unseren Gott und Vater preisen und ihm Ehre bringen, weil er als der weiseste Töpfer aller Zeiten kein einziges Werk unvollendet liegen lässt. Es wird ihm alles gelingen. Alles wird er zur rechten Zeit in seine Hand nehmen. Und es mag noch so von der Sünde verwüstet, entwurzelt und auch entstellt worden sein, voll von Finsternis und Todesgeruch. Am Ziel werden alle Werke, das heißt die ganze Schöpfung, sein Werk wird ihn loben und anbeten. Halleluja. Amen. Ein Gedicht noch. Ich fand es, und es passt kein Gedicht so zu unserem Thema. In des Töpfers Hause, dort unten im Hause des Töpfers, da sitzt der Meister am schwingenden Rade. Sein Auge ist klar und die Hände sind klar, stark. Sein Herz voll Erbarmen der Gnade. Vor ihm auf der Scheibe liegt formlos der Ton. Ein hilfloser Klumpen von Erden. Wird denn aus dem Lehme, so fragt er sich, ein Werk mir zur Ehre wohl werden? Im Geiste schon sieht er ein herrliches Werk. Aus formlosen Klumpen entspringen, entzückt, glänzt sein Antlitz vom herrlichen Bild. Er weiß es, es muss ihm gelingen. Doch muss ihm der Lehm recht gefügig nun sein, zum Drücken, zum Formen und Biegen. Uneigenwillen und klugen Verstand muss still auf der Scheibe erliegen. Nun geht er ans Werk, mit mutigem Griff erfassen den Ton seine Hände. Er drückt und er zieht, er formt und er biegt, wenn's Rad sich nun drehet behende. Und schau, aus dem Klumpen vom formlosen Ton ein herrliches Gefäß entsteht. Der Meister wirkt alles nach göttlichem Plan, der schon seit Äonen besteht. Doch sieh, schon glaubt man, das Werk sei vollbracht. Da geht das Gefäß schon in Stücke. Wer war der Verderber? War Satan es wohl durch Macht und listige Tücke? Nein, er hat die Macht. Er baut und zerbricht. Er macht den Sturm und die Stille. Macht tot und lebendig, verwundet und heilt. Da gilt nur sein göttlicher Wille. Und siehe, der Meister hält innig und fest die Scherben in liebenden Händen. Und ist es sein Wille, so kann er gar bald das Meisterwerk doch noch vollenden. Und wieder nimmt er nun den Ton in der Hand, die Scheibe sich emsiglich drehet und unter dem Druck des Allmächtigen oder der Allmächtigen Hand die Form nun ganz herrlich entstehet. Wer will ihn belehren? Hat er nicht die Macht, in seinem ureigensten Sachen Gefäße zur Ehre und auch zur Unehre nach eigenem Ratschluss zu machen? So lasst uns nun hinab in des Töpfers Haus gehen. Dort sitzt ja der Meister am Rade, sein Auge ist klar, die Hände sind stark, das Herz voll Erbarmen der Gnade. Drum habe nur Mut, o du Menschlein von Ton, du bist in den weisesten Händen, verlass dich auf ihn, er wird auch mit dir sein Meisterwerk herrlich vollenden. Wir beten. Treuer Vater im Himmel, da dürfen wir dich anstaunen, wie du durch die Geschichte von Jahrtausenden von Jahren der Einzige bist, der eine Schöpfung ins Dasein gerufen hat, der sie geformt hat, der sie trägt und zum Schluss dann auch in dein göttliches Licht und Leben stellt. Du Meister aller Meister, wir dürfen auch in dieser Stunde das erkennen, wie du unser Leben formst nach deinem herrlichen Wohlgefallen. Und was da entsteht, ist unvergleichlich. Und wir werden einmal staunen, wenn wir uns drüben wiederfinden, wozu du uns gedacht und gemacht hast, als Gefäße, die dich und deine Herrlichkeit zur Schau stellen, an den Gewalten der Finsternis und den Mächtigen des Lichtes, oben, hier und unten. Es wird nichts übrig bleiben, was du nicht in deine Meisterhände nimmst und dann zu einem Kunstwerk deines Vermögens formst. Hab Dank. Du hast so viel Geduld und nimmst uns in deine Liebeshänden, bis wir ganz in dein Licht und Wesen gestaltet sind. Was du mit uns auch in diesen 8 Tagen gemacht hast, das ist ja dein Werk. Und wir geben ein ganzes Jahr, dass du das auch weiter tun sollst. Und wir auf Eigenwillen verzichten dürfen, weil nichts anderes als Herrlichkeit herauskommt, wenn wir als dein Eigentum von dir in das Bild des Christus hineingestaltet werden. Hab herzlich Dank für diese Tage, für dein Wirken durch dein Wort an uns. Bitten dich für alle, die auch in dieser Nacht noch unterwegs sind, begleite du sie, bring sie wohlbehütet ans Ziel. Wir danken und preisen dich alle Zeit für alles. Amen. Amen.